Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande China und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sehe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Welt Sprache und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde. Wer kennt sie nicht, die Geschichten am Anfang der Bibel? Zumindest die Namen hat jeder schon einmal gehört, und doch herrscht große Uneinigkeit darüber, wie sie zu verstehen sind. Ich erspare Ihnen jetzt einzelne Deutungsmöglichkeiten darüber, wie die Bibel angeblich Recht behalten könnte, zum Beispiel durch einen vermeintlichen Nachweis darüber, dass die Welt doch in 7 Tagen aus dem Nichts erschaffen worden sei. Und ich erspare Ihnen auch die Versuche nachzuweisen, dass das alles nur Unsinn ist, was da steht, weil es mit den Welterklärungen der Naturwissenschaften nicht übereinstimmt. Als ob es diesen Geschichten darum ginge, Recht zu haben. Ich fürchte, wenn wir uns nur darüber streiten, dann droht uns das zu entgehen, was Menschen an diesen Geschichten schon immer angesprochen und bewegt hat. Diese Geschichten erzählen uns nämlich etwas über grundlegende Menschheitserfahrungen. Von so einer Urerfahrung handelt auch die Geschichte vom Turmbau zu Babel, die Sie gehört haben. Und selbstverständlich geht es ihr nicht darum, wo dieser Turm stand. Es geht ihr auch nicht um einen fast paradiesischen Urzustand der Menschen in Einheit mit einer gemeinsamen Sprache, einem Ideal, zu dem es gilt, zurückzukehren. Das ist nur ein erzählerisches Mittel. Es ist nicht das Ziel der Geschichte. Sie können sich sicher denken, dass man trotzdem nach dieser Ursprache geforscht hat. Das Ergebnis ernüchternd. Man hat sie nicht gefunden. Wer jetzt aber meint, daraus etwas über den Wahrheitsgehalt dieser Geschichte ableiten zu können, sucht an der falschen Stelle. Die Urerfahrung, um die es hier geht, ist nicht die Einheit der Menschen. Im Gegenteil, es ist die Erfahrung, dass Verständigung schon immer schwierig war. Dazu kommt, dass wir uns darum fremd sind, in Sitten und Gebräuchen, sogar in unserer Frömmigkeit. Kein Wunder also, dass es ein alter Menschheitstraum ist, sich mit einer einheitlichen Weltsprache verständigen zu können. Der Traum geht noch weiter. Er träumt sich eine einheitliche Welt. Die eine Welt, die keine Missverständnisse und keine Fremdheit kennt. Die Begeisterung dafür klingt sogar in der Turmbaugeschichte selbst an. In der Freude über die neue Bautechnik, die es ermöglicht, dass die ganze Menschheit unter einem Dach vereinigt werden kann. Der Stolz darüber ist in der Geschichte deutlich spürbar. Die andere Seite dieses Stolzes kennen wir moderne Menschen gut. Welteinheitsideen und Bestrebungen sind immer auch totalitär. Sie haben immer etwas Gewalttätiges an sich. Nicht nur die Parole »Ein Volk, ein Reich, ein Führer« war verführerisch und hatte mörderische Folgen. Gleiches gilt von der Idee, der Welt eine kommunistische Einheitsgesellschaft zu geben. Allein schon der Versuch war nur mit Unterdrückung und einem riesigen Zuchthaus möglich. Auch er ist gescheitert. Gott sei Dank. Ja, der Einheitsgedanke hat etwas Verlockendes an sich, aber auch etwas sehr Gefährliches, Verderbtes, mit einem Wort etwas Unmenschliches. Genau das erzählt aber schon die Geschichte. In der Mitte der Erzählung von der babylonischen Sprachverwirrung steht ein Selbstgespräch Gottes. Gott denkt laut über die Folgen nach, dass einerlei Volk und einerlei Sprache ist. Der Turmbau, der bis an den Himmel reichen soll und der Menschheit einen Namen machen und sie zusammenhalten soll, ist nur ein Anfang, stellt Gott fest. So geeint könnten Menschen alles erreichen, was sie sich zu tun vornehmen. Das aber ist nicht gut. Der Mensch, dem alles möglich ist, verliert sein Maß. Maßlos ist er aber höchst gefährlich und auch gefährdet. Wenn er nach Göttlichem strebt, wird er nicht zum Übermenschen, sondern zum Unmenschen. Das kennen wir. Gottes Gegenmittel? Er verwirrt die Sprache der Menschen, so dass ihre vermeintliche Einheit zerbricht und sie zerstreuen sich in alle Welt. Ist Gottes Handeln Strafe für die Hybris, für den Hochmut der Menschen? Das denke ich nicht. Hätte Gott nicht eingegriffen, wäre die Menschheit an ihrem Hochmut zugrunde gegangen. Sein Eingreifen verhindert aber genau das. Und noch etwas schenkt er durch sein Eingreifen. Unsere Vielfältigkeit. Sie war schon immer mehr Segen als Fluch. Dank der Sprachenvielfalt können wir uns sehr differenziert ausdrücken, differenzierter und nuancierter, als das in einer einzigen Sprache überhaupt möglich wäre. Jeder, der neben der Muttersprache eine weitere sprechen kann, weiß, welche Bereicherung das ist. Mit jeder Sprache eröffnet sich einem eine ganze Welt. Was wäre zum Beispiel die Oper ohne das Italienische? Was wäre die Philosophie ohne das Griechische? Das Recht ohne das Lateinische, die Bibel ohne das Hebräische. Und was hat das mit Pfingsten zu tun? Ist diese Geschichte nicht das Gegenteil des Pfingstgeschehens? Hier schafft Gott durch viele Sprachen Verwirrung und dort zu Pfingsten schafft er Einheit durch den Heiligen Geist. Nein, das denke ich nicht. Das greift viel zu kurz. Es gibt da keinen Gegensatz. Auch das Pfingstgeschehen hat keine Einheitssprache unter uns Menschen geschaffen. Erst recht keine Einheitsfrömmigkeit. Das eigentliche Pfingstwunder besteht ja gerade darin, dass jeder in seiner Sprache angesprochen wird und versteht, worum es geht. Gott hat zu Pfingsten nicht die große Einheit wiederhergestellt. Er hat die Distanz überwunden. Sogar die unglaublich große Distanz zwischen ihm und uns. Ein Wunder übrigens, das bis auf den heutigen Tag immer wieder stattfindet. Jedes Mal, wenn Menschen verstehen, worum es bei dem Evangelium geht. Dazu ist keine Einheitssprache nötig. Denn jeder hört das Evangelium von den Taten Gottes in seiner eigenen Sprache, so wie es ihm angemessen ist. Und er darf sich darüber freuen. Und jeder darf auch in seiner eigenen Sprache den Gott Israels und Vater Jesu Christi bekennen, anbeten und ehren, so wie es zu ihm passt. Das ist Pfingsten. Amen. Behüte sie Gott.